Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 11. Oktober, heute mit folgenden Themen. Menschenrechte und Umweltstandards achten, das fordert die Konzernverantwortungsinitiative, welche gestern eingereicht wurde. Und eine umstrittene medizinische Praxis wird aufgearbeitet. Operationen an Menschen ohne eindeutiges Geschlecht werden historisch untersucht. Außerdem kurdische Kundgebung in Bern von der Polizei abgesagt. Warum die Gemeinschaft trotzdem Woche für Woche auf die Straße geht. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Lydia Huckebrink.
Rabe Info.
Und jetzt die aktuellen Meldungen des Tages von und mit Katrin Hiss.
Nach dem Friedensabkommen mit der Rebellengruppe FARC nimmt die kolumbianische Regierung nun auch offizielle Verhandlungen mit der Guerillagruppe ELN auf. Start der Gespräche soll Ende des Monats in Quito in Ecuador sein. Die ELN ist kleiner als die FARC. Sie hat mit geschätzten 1500 KämpferInnen ungefähr ein Viertel der Stärke der revolutionären Streitkräfte Kolumbiens und ist somit die zweitgrößte Gruppierung. Es wurde befürchtet, dass sich ehemalige FARC-KämpferInnen der ELN anschließen und sich damit der bewaffnete Konflikt verlagern könnte. Im Beisein der Präsidenten Putin und Erdogan haben gestern die Energieminister Russlands und der Türkei den Bau einer Gaspipeline besiegelt. Durch die Turkish Stream Pipeline soll russisches Erdgas durch das Schwarze Meer und die Türkei bis an die griechische Grenze gebracht werden. Ein strategisch wichtiges Projekt, denn mit dieser Leitung will Russland die Ukraine bei der Belieferung der EU mit Gas umgehen. Ebenso teilte Putin mit, dass Sanktionen gegen eine Reihe türkischer Produkte wieder aufgehoben worden seien. Moskau hatte nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei Wirtschaftssanktionen verhängt, die nach der Aussöhnung im August schrittweise wieder aufgehoben werden sollten. Rund 2% des weltweit landwirtschaftlich nutzbaren Bodens sind mittlerweile in der Hand von InvestorInnen. Dies berichtet heute die deutsche Zeitung Die Zeit. KritikerInnen des sogenannten Landgrabbings werfen den Unternehmen vor, bevorzugt Staaten mit schwachen Landrechten, aber einem hohen Schutz für AnlegerInnen auszuwählen. Betroffen seien daher vor allem Länder, die schlecht in die Weltwirtschaft eingebunden seien und in denen viele Menschen hungerten. Dort würden die InvestorInnen mit der lokalen Bevölkerung in Konkurrenz um Land treten. Dies führt unvermeidbar zu einem erhöhten Wettbewerb um Land, was neue Konflikte zur Folge hat und lokale Bauern verdrängt. Im Jahr 2014 wurden in der Schweiz 742 Fälle von Suizid mit Sterbehilfe verzeichnet. Dies zeigt ein heute veröffentlichter Bericht des Bundesamtes für Statistik. Die Zahl der assistierten Suizide steigt somit konstant. Die Suizidzahlen ohne Sterbehilfe sind laut dem Bericht hingegen seit mehreren Jahren stabil. Und zum Wetter. Der morgige Mittwoch bringt sonniges Wetter, das Thermometer steigt auf 11 Grad. Donnerstag und Freitag dann wechselnd bis stark bewölkt bei 10 bis 13 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Katastrophale Arbeitsbedingungen in Kleiderfabriken, missbräuchliche Kinderarbeit bei der Kakaoproduktion, Gewässerverschmutzungen mit tödlichen Folgen. Es gibt Schweizer Konzerne, die mit ihren Geschäften im Ausland Menschenrechte verletzen und die Umwelt zerstören. Bis heute gibt es kaum Gesetze, die die Unternehmen dafür zur Rechenschaft ziehen könnten. Im Fluss Pingiri im Kongo zum Beispiel liegt die Kobaltkonzentration bei einem 50-fachen des Grenzwertes. Aber der dort tätige Rohstoffkonzern Glencore behauptet, das Problem der Gewässerverschmutzung gelöst zu haben. Nun sollen Schweizer Konzerne und ihre Tochterfirmen verpflichtet werden, sich weltweit an Umweltstandards und Menschenrechte zu halten, findet ein Komitee von rund 80 Menschenrechtsorganisationen und Hilfswerken. Gestern wurde die Konzernverantwortungsinitiative eingereicht. Katrin Hiss war vor Ort und hat die Koordinatorin Rahel Ruch gefragt, warum es eine solche Initiative braucht.
Es braucht die Konzernverantwortungsinitiative, weil es heute immer noch Konzerne gibt, die in anderen Staaten die Menschenrechte verletzen oder die Umwelt verschmutzen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit.
Die Konzerninitiative will also, dass Menschenrechte und internationale Umweltstandards eingehalten werden, nicht nur in der Schweiz, sondern auch bei ausländischen Tochterfirmen oder auch bei Zulieferfirmen. Wie soll denn sowas sichergestellt werden? Mit welchen Mechanismen wollen Sie dafür sorgen, dass Schweizer Unternehmen diese Verantwortung wahrnehmen?
Die Konzernverantwortungsinitiative enthält zwei Mechanismen. Der erste, das Herzstück, das ist die Sorgfaltsprüfung, die Human Rights Due Diligence, die direkt aus den 2011 verabschiedeten UNO-Leitprinzipien für Unternehmen und Menschenrechte stammt. Das bedeutet, dass ein Konzern seine ganze Lieferkette, seine Geschäftsbeziehungen durchleuchten muss. Er muss nach Risiken für Menschen und Umwelt suchen und dann auch Maßnahmen dagegen ergreifen und dann schlussendlich auch darüber berichten, was gemacht wurde, was der Stand der Dinge ist. Das ist der erste Punkt. Den machen wir verpflichtend für alle Konzerne mit Sitz in der Schweiz. Das zweite, damit sich auch die schlechten Schüler, die unbelehrbaren Konzerne daran halten, gibt es einen Haftungsmechanismus, eine erweiterte zivilrechtliche Haftung. Das bedeutet, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz für Menschenrechtsverletzungen, die durch ihre Tochterfirmen im Ausland begangen werden, ebenfalls haften sollen.
Frau Ruch, Sie sind Koordinatorin der Konzernverantwortungsinitiative und haben mitgearbeitet bei der Ausarbeitung des Initiativtextes. Sie haben nun diese Sorgfaltsprüfungspflicht als Kern der Initiative beschrieben. Wie soll diese dann umgesetzt werden? Braucht es da zusätzliche staatliche Bürokratie?
Die Konzernverantwortungsinitiative setzt nicht auf staatliche Bürokratie, sondern auf einen einfachen zivilrechtlichen Mechanismus. Und das bedeutet, dass es diese erweiterte Haftung gibt, dass Schweizer Konzerne für ihre Tochterfirmen haften müssen im Fall von Menschenrechtsverletzungen. Das heißt, es muss dann Klagen geben, Geschädigte müssen gegen eine Schweizer Firma eine Klage einreichen. Es ist nicht so, dass der Staat dann irgendwie kontrolliert, ob diese Sorgfaltsprüfung richtig gemacht wurde.
Die Konzernverantwortungsinitiative fordert also, dass Firmen den Schutz von Menschenrechten und von Umweltstandards verbindlich in sämtlichen Geschäftsabläufen einbauen. Reichen denn freiwillige Maßnahmen nicht?
Es gibt bereits heute Konzerne, die die UNO-Leitprinzipien und eben gerade diese Sorgfaltsprüfung umsetzen. Allerdings gab es letztes Jahr eine Studie von Brot für alle und Fastenopfer, die die 200 größten Konzerne in der Schweiz angeschaut haben. Dort stellte sich heraus, dass über 60% gar keine Verpflichtung, gar keinen Code of Conduct haben und nur 11% wirklich sich auf die UNO-Leitprinzipien beziehen und das umsetzen. Das ist das eine, das ist die Empirie und das andere sind die Schlagzeilen, die wir alle paar Wochen immer wieder sehen, Schweizer Unternehmen, die in Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind. Von dem her ist für uns völlig klar, es reicht eben nicht, es braucht eben eine Regulierung, damit sich alle daran halten.
Nun sagen jedoch Gegnerinnen und Gegner der Initiative, dass die Umsetzung der Richtlinien den Unternehmen Millionen kosten würden. Was sagen Sie darauf?
Nun, die Gegner sagen, die Initiative ist nicht umsetzbar. Sie sagen aber auch, die Unternehmen machen es bereits schon freiwillig. Für mich ist das ein Widerspruch. Wenn sie es freiwillig machen würden, dann müssten sie genau das, was wir verlangen, auch umsetzen. Das heißt, für all jene, die das schon tun, bringt die Initiative keinen Mehraufwand, keine Mehrkosten. Und in dem Sinn sehe ich hier kein Problem.
Sagt Rahel Ruch, Koordinatorin der Konzernverantwortungsinitiative. Laut einer ersten Umfrage teilt eine große Mehrheit der Schweizer Bevölkerung das Anliegen der Initiative. 89% der Befragten finden, dass Schweizer Konzerne verpflichtet werden sollen, Menschenrechte und Umwelt auch im Ausland zu achten. Nähere Infos zur Konzernverantwortungsinitiative erhalten Sie auf der Website konzern-initiative.ch.
Rabe Info.
Zwitter, Hermaphroditen, Intersexuelle, so bezeichnete man früher Menschen, die ohne eindeutiges biologisches Geschlecht zur Welt kamen. Kurz nach der Geburt wurden sie einem eindeutigen Geschlecht zugewiesen. Man behandelte sie mit Medikamenten oder operierte sie um. Doch das hatte für die Betroffenen oft schwere seelische und körperliche Folgen. Seit rund einem Vierteljahrhundert kämpfen immer mehr Betroffene für Selbstbestimmung und gegen diese Eingriffe, die sie zu eindeutigen Männern oder Frauen machen. Ein Team von Historikerinnen, Ärztinnen und Ethikerinnen an der Universität Zürich wollen diese medizinische Praxis nun aufarbeiten. In einer umfassenden Studie untersuchen sie den Zeitraum von 1945 bis 1970, finanziell unterstützt vom Schweizerischen Nationalfonds. Florin Gondrau ist Professor für Medizingeschichte an der Universität Zürich und Co-Leiter des Forschungsprojekts. Michael Spahr wollte von ihm wissen, wird Ihre Forschung zeigen, ob zahlreichen Menschen in der Schweiz schweres Unrecht angetan wurde?
Um die Frage nach Recht oder Unrecht auch nur beantworten zu können, müssen wir zuerst unsere Forschung machen, weil wir im Moment noch nicht wissen, was mit diesen Kindern passiert ist. Das sind zunächst mal Aussagen, die nicht auf dem verfügbaren Aktenmaterial basieren. Und wir müssen jetzt an den Akten zuerst erkennen, was genau gemacht worden ist bei den Kindern. Das weiß man nicht. Man weiß auch nicht, in welchem Alter was gemacht worden ist und wie sich im historischen Verlauf die klinische Behandlung verändert hat. Im Moment ist das unklar. Es gibt einen Forschungsstand, zum Beispiel aus den USA, dort weiß man ein bisschen mehr. Und auch einzelne andere Partner aus europäischen Ländern haben schon angefangen mit entsprechenden Forschungen. Aber am Kinderspital gibt es zum heutigen Zeitpunkt keine klare Aussage, was, wann, mit wem gemacht worden ist.
Sie haben in dem Sinn Glück, dass viele Akten vorhanden sind, dass viele medizinische Akten gesammelt wurden und archiviert wurden. Jetzt geht es darum, diese Akten zu analysieren, damit Sie diese Forschungsarbeit verrichten können. Wie genau gehen Sie vor mit diesem Berg an Material?
Unsere erste Aufgabe ist, aus den Tausenden von Patientinnen und Patienten, die das Kinderspital seit dessen Gründung insgesamt behandelt und gesehen hat, diejenigen herauszuziehen, die für unser Projekt von Bedeutung sind. Da gibt es einen Diagnosekatalog, mit dem wir an den Krankenakten versuchen, möglichst genau alle diejenigen Akten rauszuziehen, die unter diesen Diagnosekatalog fallen. Das ist aber gar nicht mal so einfach, weil das eben tatsächlich Tausende von Akten sind, die letztlich hier durchgesehen werden müssen. Wenn man diese Akten dann hat, dann kann man anfangen zu lesen, dann kann man anfangen, diese Akten zu interpretieren und zum Beispiel nachzuvollziehen, um welche Art von Kindern es sich handelte, um welche Zahlen es sich handelt, um welche Phänomene es sich handelt. Nicht alle Diagnosen, die in den Akten auftauchen, sind heute noch bekannt und umgekehrt gab es nicht alle Diagnosen, die es heute gibt, damals schon in der heute gültigen Form. Das heißt, hier ist ein großer Übersetzungsprozess notwendig, weswegen ja auch wir Historiker hier mit im Geschäft sind, weil wir mit dieser Art von Arbeit Erfahrung haben.
Werden Sie dann die einzelnen betroffenen Personen auch kontaktieren?
Ein ganz wichtiger Faktor dieser Studien ist der gültige Datenschutz. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass wir aufgrund einer möglichen Identifikation in den Akten auf eine Person zugehen und diese fragen nach ihrer Erfahrung von damals. Das kann nicht gehen, da wären wir sofort in ganz schwierigem Terrain mit dem Datenschutz. Wir müssen unsere Forschungsergebnisse strikt anonymisieren, das heißt, wir dürfen nicht auf die Person als benanntes Individuum zugehen, sondern müssen die Daten anonymisieren. Wir werden versuchen, zusammen mit dem Kinderspital und betroffenen Organisationen beziehungsweise einzelnen Betroffenen über deren Netzwerk Leute zu finden, die von sich aus auf uns zugehen und sagen, ich war eine Betroffene, ich war ein Betroffener, ich möchte gerne Auskunft geben. Wir müssen sehr genau darauf achten, dass wir nicht den Erstkontakt herstellen, sondern dass die Betroffenen selbst diesen Erstkontakt erzeugen.
Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihre Forschungsresultate dann auch politische Auswirkungen haben, also dass eben dann Betroffene sich melden und sagen, mir wurde Unrecht angetan damals, ich möchte entschädigt werden?
Eine der großen Fragen bei diesen Diskussionen über Recht und Unrecht ist die Frage, nach welchem Standard man diese Frage diskutieren will. Wenn man den Standard der 1950er Jahre ansetzt, dann gab es damals zum Beispiel keine größeren ethischen Vorschriften für ärztliche Tätigkeiten. Es gab kaum Informationspflicht. Es gab sehr wenig, das eine Grundlage wäre, heute im Nachhinein einen Unrechtsvorwurf zu erzeugen, ohne dass man sehr genau beweisen kann, wie der historisch genau ausgesehen haben müsste. Wenn man die heutigen Standards hingegen ansetzt, dann ist die Beurteilung der Vergangenheit vermutlich kritischer. Das liegt aber daran, dass man dann seine Großeltern eigentlich mit den Wertvorstellungen der eigenen Gegenwart konfrontiert. Und das ist nicht nur im Bereich der Medizin ein ganz schwieriges Unterfangen. Ob die Ergebnisse, die wir erzeugen, dereinst einmal die Grundlage für eine politische Diskussion auf die eine oder andere Weise geben, vermag ich heute überhaupt nicht zu sagen, weil ich die Ergebnisse ja noch nicht kenne. Es ist auch nicht mein Geschäft, über die aktuelle politische Debatte zu diskutieren. Mein Auftrag lautet, historisch zu erkunden, was genau im Kinderspital Zürich zwischen 1945 und 1970 bei Fällen von unklarer Geschlechtsentwicklung in der Klinik passiert ist. Das ist mein Auftrag, und ob das dann politisiert wird oder nicht, kann ich wie nicht sagen und ist auch nicht Teil meiner Überlegung.
Sagt Florin Gondrau, Historiker und Professor für Medizingeschichte an der Uni Zürich.
Rabe Info.
3 Monate sind seit dem Putschversuch in der Türkei vergangen und die türkische Regierung geht weiterhin hart gegen die Aufständischen vor. Beinahe täglich gibt es neue Repressionen gegenüber Medien und Andersdenkenden. Breite Teile der türkischen Bevölkerung werden generalverdächtigt, mit den Putschisten unter einer Decke zu stecken. Auch in Bern ist die aufgeheizte Stimmung in der Türkei zu spüren. Türkische und kurdische Regierungskritikerinnen veranstalten regelmäßig Kundgebungen, um auf die Lage in der Türkei aufmerksam zu machen. Auch gestern sollte wieder eine Kundgebung stattfinden, um gegen Zwangsschließungen mehrerer kritischer Zeitungen und Rundfunkstationen zu demonstrieren. Die geplante Demonstration wurde von der Polizei aber kurzfristig nicht bewilligt. Ich habe darüber mit Ceyhan Karakuyu gesprochen. Sie ist Vorstandsmitglied vom kurdisch-türkisch-schweizerischen Kulturverband Kutüc. Ich habe sie gefragt, was die Gemeinschaft dazu motiviert, trotz Rückschlägen Woche für Woche auf die Straße zu gehen.
Wir möchten einfach, dass den Leuten auch überall, wo wir uns befinden, also es ist jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den anderen europäischen Ländern so, dass unsere Genossen viel auf die Straßen gehen. Ein Hauptziel davon ist einfach, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Mehr Medien, also Fernsehsender und Radios wurden gesperrt und zensiert. Und die Massaker, die jetzt im kurdischen Gebiet laufen und der Ausnahmezustand.
Frau Karakuyu, wie kam es dazu, dass die Polizei die Demonstration abgesagt hat?
Es wurde nicht bewilligt. Also sie haben das mal angeschaut mit den eigentlichen Organisatoren, dass wir wöchentlich immer wieder in welche Demonstrationen kundgeben und dass es so nicht geht. Was natürlich für uns einfach ganz krass ist, weil es ist halt einfach so, dass in der Türkei ganz viel geschieht. Der Kriegszustand, die Repression von der Regierung. Wir haben ja das Recht eigentlich hier in der Schweiz in Notfallsituationen auf die Straße zu gehen und zu solidarisieren und auch die Leute aufmerksam auf das zu machen. Nein, ja. Den Westen geht es eigentlich auch an.
Die Begründung ist ja ziemlich fadenscheinig.
Ja, natürlich. Also ich denke nicht, dass wir nur davon abgehalten worden sind, weil wir einfach quasi Lärm machen. Wir machen ja gar keinen Lärm, wir stören ja nicht, wir verhindern den Verkehr nicht, also nichts. Also ich hab schon das Gefühl, dass es eher mit dass der Staat sich da zurückhalten möchte wegen dieser politischen Lage in der Türkei, weil es halt so ein komplexes Thema ist im Moment.
Sie sprachen eben von einer Notfallsituation, die Sie gerade heute dazu motiviert, auf die Straße zu gehen und weswegen Sie auch mit Unverständnis gegenüber der Absage der Demonstration reagieren. Können Sie noch mal kurz erläutern, was jetzt genau die Notfallsituation ist?
Letzte Woche wurde diese Repression gegenüber den Medien veranstaltet vom Staat aus. Mehrere TV-Sender wurden gesperrt und Radiosender, etwa 22 insgesamt. Und es ist halt einfach so, dass die Regierung seine eigenen Pool-Medien hat und von ihrer Seite aus spricht. Und wir haben halt ganz viele alternative Medien, denen drohen halt auch Repression und Anzeige und Schließung und Zensur. Und wir möchten uns einfach, ja, wir möchten das den westlichen Völkern halt einfach auch aufklären, was da eigentlich geschieht. Weil es ist ja etwas völlig Undemokratisches. Und obwohl jetzt in der Türkei so von Demokratie gesprochen wird und doch das Volk und die Regierung doch die Demokratie beschützt haben, dass dem einfach nicht so ist und dass die Türkei überhaupt kein guter Partner ist.
Sie haben gerade schon die Repressionen gegen die kurdische Bevölkerung in der Türkei angesprochen, die in den letzten Monaten seit dem Putschversuch auch massiv zugenommen hat. Gleichzeitig bekämpft Erdogan die kurdischen Milizen in Syrien auch massiv, während er sagt, gegen den Islamischen Staat vorzugehen. Hat Erdogan mehr Angst vor einem Kurdenstaat als vor dem Islamischen Staat?
Ja, natürlich, weil es ist ja einfach so, dass die Al-Nusra und etc. von Daesh, von der IS, seine Partner sind eigentlich. Dass er jetzt in Syrien eingegriffen hat, hat auch natürlich mit dem zu tun, dass er sehr Angst hat vor einem kurdischen Staat. Also er hat ja auch sehr Angst vor der kurdischen Mehrheit, also vor der Freiheitsbewegung, die so stark ist im Osten. Das kurdische Volk natürlich sieht jetzt Rojava zum Beispiel, das Rojava-Modell, dass es möglich ist. Und das könnte eine große Motivation, ist auch eine große Motivation für die Kurden, dass sie auch in den kurdischen Gebieten in der Türkei auch eine Freiheitserklärung und autonome Regierung gründen werden. Und das ist halt eine sehr große Angst von Erdogan. Also die Kurden sind eher sein Feind als die Islamisten.
Die Absage der Demonstration, die auf dem Bahnhofsvorplatz stattfinden sollte, demotiviert sie das oder hält es sie davon ab, in einer Woche wieder auf die Straße zu gehen?
Nein, natürlich nicht, weil also der Westen ist ein großer Mitverantwortlicher von all dem, was im Nahen Osten in der Türkei passiert. All die Waffenlieferungen, also wir fordern auch immer wieder bei den Demonstrationen, dass die Waffenlieferungen gestoppt werden, dass der Kontakt zu Ankara, also mit Erdogan und der Regierung in der Türkei, gestoppt werden. Der Erdogan ist kein Partner, kann kein Partner sein für den Westen. Ja, wir werden einfach nicht aufhören, für die Solidarität zu sorgen von hier aus. Und unsere Genossen in der Türkei brauchen das auch.
Sagt Seyhan Karakuyu, Vorstandsmitglied des kurdisch-türkisch-schweizerischen Kulturvereins Kutüc.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Dienstag, dem 11. Oktober. Nachhören können Sie diese Sendung auch als Podcast auf rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Katrin Hiss und Michael Spahr. Mein Name ist Lydia Huckebrink und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.